Am nächsten Morgen war es viel kälter. Eine taube, stumpfe Kälte, die sogar die Flammen meines Feuers erstarren lassen konnte. Tiffany ließ den Besen zwischen den Bäumen zu Boden sinken, ein Stück von Nanny Ocks Haus entfernt. Dort gab es kaum Schneewehen, aber die weiße Masse reichte ihr bis zu den Knien. Und in der Kälte war sie so fest geworden, dass sie wie schales Brot knackte, als Tiffany drauftrat. Rein theoretisch war sie im Wald, um das Füllhorn auszuprobieren, aber in Wirklichkeit wollte sie es aus dem Weg schaffen. Wegen der Hühner hatte sich Nanny Ock kaum geärgert. Immerhin gehörten ihr jetzt 500 Hennen, die derzeit in ihrem Schuppen standen und Brot machten. Aber die Zimmerböden sahen schrecklich aus und selbst am Geländer klebte Hühnerdreck. Und Oma hatte flüsternd gefragt:
Was wäre geschehen, wenn jemand Mist gesagt hätte?
Tiffany setzte sich zwischen schneebedeckten Bäumen auf einen Baumstumpf mit dem Füllhorn auf dem Schoß. Einst war der Wald hübsch gewesen. Jetzt war er grässlich. Schneewehen an dunklen Stämmen, eine gestreifte Welt aus Schwarz und Weiß, Stangen vor dem Licht. Tiffany sehnte sich nach Horizonten. Komisch, das Füllhorn war immer ein wenig warm. Selbst hier draußen, und schien im Voraus zu wissen, wie groß es sein sollte. Ich wachse, ich schrumpfe, dachte Tiffany, und ich fühle mich ziemlich klein. Was jetzt? Was nun? Sie hatte gehofft, dass die Macht auf sie herabfiel, wie das Füllhorn selbst, aber nichts dergleichen geschah. Es gab Leben unter dem Schnee. Sie spürte es in den Fingerspitzen. Irgendwo dort unten, außer Reichweite, befand sich der wahre Sommer. Mit dem Füllhorn schaufelte Tiffany den Schnee beiseite, bis sie welke Blätter erreichte. Es gab Leben dort unten in den weißen Netzen aus Pilzen und hellen neuen Wurzeln. Ein halb gefrorener Wurm kroch langsam unter die Reste eines Blattes, so fein wie Spitze. Daneben lag eine Eichel. Es war still im Wald. Er hielt den Atem an und wartete auf Tiffany. Und sie wusste nicht, was sie tun sollte. »Ich bin nicht die Sommerfrau«, dachte sie. »Ich kann sie nie sein. Ich vertrete sie, aber ich kann nicht zu ihr werden. Ich bin vielleicht imstande, einige Blumen wachsen zu lassen, aber ich kann nicht zur Sommerfrau werden. Ich bin ein dummes Kind mit ein paar Tricks, mehr nicht. Ich bin nur Tiffany Wee und ich sehne mich nach Hause.« Sie fühlte sich schuldig wegen des Wurms, hauchte warme Luft auf den Boden und bedeckte ihn dann wieder mit Blättern. Dabei erklang ein feuchtes kleines Geräusch, wie das Brechen von Froschfingern, und die Eichel öffnete sich. Ein weißer Trieb kam daraus hervor und wuchs mehr als einen Zentimeter, während Tiffany zusah. Rasch machte sie eine kleine Mulde im Boden, schob die Eichel hinein und strich Erde darüber. Jemand beobachtete sie. Tiffany stand auf und drehte sich schnell um. Niemand war zu sehen, aber das bedeutete nichts. »Ich weiß, dass du da bist«, sagte sie und drehte sich im Kreis. »Wer auch immer du bist.« Ihre Stimme hallte zwischen den schwarzen Bäumen, klang selbst für ihre eigenen Ohren dünn und voller Furcht. Tiffany hob das Füllhorn. »Zeig dich«, brachte sie mit zittriger Stimme hervor. »Oder...« »Oder was?«, dachte sie. »Oder ich fülle dich mit Obst?« Etwas Schnee fiel mit einem dumpfen Zischen aus einem Baum. Tiffany zuckte zusammen und kam sich dadurch noch dümmer vor. Sie zuckte zusammen, weil eine Handvoll Schneeflocken zu Boden fiel. Oma Wetterwachs hatte ihr einmal gesagt, dass es für eine Hexe, selbst im dunkelsten Wald, keinen Grund gab, sich zu fürchten. Denn tief in ihrer Seele sollte sie wissen, dass sie selbst das schrecklichste Geschöpf im Wald war. Erneut hob sie das Füllhorn und sagte halbherzig: »Erdbeere?« Etwas sauste mit einem Pfff aus dem Füllhorn und hinterließ einen roten Fleck an einem 20 Meter entfernten Baum. Tiffany sah nicht nach. Das Horn der Fülle lieferte immer, was man bestellte, was man von ihr nicht unbedingt sagen konnte. Und um allem die Krone aufzusetzen, heute war sie dran, Anagramma einen Besuch abzustatten. Tiffany seufzte schwer. Wahrscheinlich bekam sie auch das nicht richtig hin. Sie setzte sich auf den Besen, flog langsam fort und verschwand zwischen den Bäumen. Nach ein oder zwei Minuten kam ein grüner Trieb aus der Stelle des Bodens, die Tiffany angehaucht hatte. Er wuchs bis zu einer Höhe von 15 Zentimeter und entwickelte 2 grüne Blätter. Schritte näherten sich. Sie knirschten nicht so, wie normale Schritte auf vereistem Schnee knirschten. Doch dann knirschte es und jemand kniete im Schnee. 2 dünne, aber sehr kräftige Hände formten aus Schnee und Welkenblättern eine hohe, schmale Barriere, die den Trieb umgab und ihn vor dem Wind schützte. Dann kehrte Oma Wetterwachs in den Wald zurück, ohne Fußspuren zu hinterlassen. Man lehrte nicht alles, was man wusste. Tage vergingen. Anagramma lernte, aber es war anstrengend, eine Person zu unterrichten, die nicht zugab, irgendetwas nicht zu wissen. Deshalb kam es zu Gesprächen wie: »Du weißt doch, wie man falsche Kräuter zubereitet, nicht wahr?«
»Natürlich, das weiß doch jeder.«
Und an dieser Stelle sagte man nicht: »Na schön, dann zeig's mir.« Denn dann hätte Anagramma eine Zeit lang herumgewerkelt und schließlich behauptet, Kopfschmerzen zu haben. An dieser Stelle sagte man: »Gut, sieh mir zu und sag, ob ich alles richtig mache.« Und dann machte man alles perfekt und fügte Dinge hinzu wie: »Du weißt ja, dass nach Meinung von Oma Wetterwachs praktisch alles besser wirkt als falsche Kräuter, aber es ist besser, die richtige Sache zu benutzen, wenn man sie kriegen kann. In Sirup zubereitet lassen sich mit falschen Kräutern leichte Erkrankungen erstaunlich gut behandeln. Aber das weißt du natürlich alles.« Und Anagramma erwiderte dann: »Natürlich.« Eine Woche später war es im Wald so kalt, dass manche ältere Bäume in der Nacht explodierten. Das hatten sie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen, sagten die Alten. Es geschah, wenn der Saft gefror und sich dann auszudehnen versuchte. Anagramma war so eitel wie ein Kanarienvogel in einem Zimmer voller Spiegel und geriet sofort in Panik, wenn sie mit etwas konfrontiert wurde, das sie nicht kannte. Aber sie lernte schnell und konnte sich sehr gut den Anschein geben, mehr zu wissen, als sie tatsächlich wusste, was für jede Hexe ein gutes Talent war. Einmal bemerkte Tiffany den offenen Boffo-Katalog auf dem Tisch mit einigen Dingen darum herum. Sie stellte keine Fragen. Dafür war sie zu beschäftigt. Eine Woche später froren die Brunnen zu. Einige Male machte Tiffany zusammen mit Anagramma Touren durch die Dörfer und begriff dabei, dass sie es schließlich schaffen würde. Anagramma hatte ein eingebautes Boffo. Sie war groß und arrogant und verhielt sich so, als wüsste sie alles, auch dann, wenn sie überhaupt keine Ahnung hatte. Damit würde sie es weit bringen. Die Leute hörten auf sie. Ihnen blieb nichts anderes übrig. Alle Straßen waren verschneit. Zwischen den Häusern gruben die Leute Tunnel voll von kaltem blauem Licht. Was bewegt werden musste, reiste per Besen. Dazu gehörten auch die Alten. Sie wurden abgeholt, mit Bettlaken, Gehstöcken und allem und zu anderen Häusern geflogen. Die Menschen drängten sich zusammen, um es ein wenig wärmer zu haben. Und sie erinnerten sich gegenseitig daran, so kalt es jetzt auch sein mochte, in ihrer Jugend war es noch viel kälter gewesen. Nach einer Weile sagten sie das nicht mehr. Manchmal taute es, nur ein bisschen. Und dann gefror wieder alles. Tiffany schlief nicht. Zumindest ging sie nicht zu Bett. Alle Hexen blieben auf den Beinen. Der Schnee wurde zu Eis, so hart wie Fels getreten, damit Karren darauf rollen konnten. Aber es gab nicht genug Hexen für die vielen nötigen Besuche. Und es gab nicht genug Stunden am Tag. Überall auf dem Schnee lagen die dunklen Punkte toter Vögel, die im Flug erfroren waren. Andere Vögel fanden die Tunnel und füllten sie mit ihrem Gezwitscher, und die Leute fütterten sie mit Speiseresten, denn sie brachten der Welt die falsche Hoffnung auf Frühling. Denn es gab zu essen. Oh ja, es gab zu essen. Das Füllhorn arbeitete Tag und Nacht. Und Tiffany dachte, ich hätte die Schneeflocken ablehnen sollen. Da stand eine Hütte, alt und verlassen. Und dort steckte ein Nagel in den verwitterten Brettern. Wenn der Winterschmied Finger gehabt hätte, so hätten sie jetzt gezittert. Dies war das letzte Ding. Er hatte so viel lernen müssen.
Es war so schwer gewesen, so schwer. Wer hätte gedacht, dass ein Mensch aus Zeug wie Kalk, Ruß, Gasen, Giften und Metallen bestand?
Doch jetzt formte sich Eis unter dem rostigen Nagel und das Holz knarrte und knirschte, als das Eis wuchs und den Nagel herauszwang.
Er drehte sich sanft in der Luft und die Stimme des Winterschmieds erklang im Wind, der die Baumwipfel gefrieren ließ.
Genug Eisen, um einen Menschen zu machen.
Hoch oben in den Bergen explodierte der Schnee. Er wellte sich so, als spielten Delfine darunter. Formen bildeten sich und verschwanden wieder. Ganz plötzlich kam der Schnee wieder zur Ruhe. Doch jetzt stand da ein Pferd, weiß wie Schnee. Und auf seinem Rücken saß ein Reiter und glitzerte wie Raureif. Wenn der größte, beste Bildhauer der Welt den Auftrag erhalten hätte, einen Schneemann zu bauen, so wäre dies das Ergebnis gewesen. Etwas geschah noch. Die Gestalten von Pferd und Reiter blieben in Bewegung und wurden immer lebensechter. Weitere Details bildeten sich, Farben kamen hinzu, immer blass, nie leuchtend. Und da war ein Pferd und ein Reiter, der im trostlosen Licht der Mittwintersonne glänzte. Der Winterschmied streckte die Hand aus und bewegte die Finger. Farbe ist schließlich nur eine Frage der Reflexion. Die Finger gewannen die Farbe von Fleisch. Der Winterschmied sprach, was bedeutete, es erklangen unterschiedliche Geräusche, vom Heulen eines Sturms bis zum Saugen des abfließenden Brandungswassers an einem Strand aus grobem Kies. Irgendwo dazwischen gab es einen Ton, der richtig erschien. Der Winterschmied wiederholte ihn, drehte und streckte ihn, machte ihn zur Sprache und spielte damit, bis sich alles richtig anhörte. Er sagte, so wird gesprochen. Der Winterschmied neigte den Kopf nach hinten und sang die Ouvertüre zu Überwaldwinter von Wotur Dojnov. Er hatte sie einmal gehört, als er fauchende Sturmböen über das Dach eines Opernhauses gelenkt hatte und war erstaunt gewesen, festzustellen, dass ein menschliches Wesen, eigentlich nicht mehr als ein Beutel mit schmutzigem Wasser auf Beinen, ein so wundervolles Verständnis für Schnee entwickeln konnte.
Ja, da, 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 da,
sang er zum kalten Himmel empor. Während das Pferd durch den Kiefernwald lief, machte der Winterschmied nur einen kleinen Fehler. Er sang nicht nur die Stimmen, sondern auch die Instrumente. Er sang alles und ritt wie ein reisendes Orchester, machte die Geräusche der Sänger, der Trommeln und des restlichen Orchesters, alles gleichzeitig. Die Bäume zu riechen, den Zug des Bodens zu spüren, fest zu sein, die Dunkelheit hinter den Augen zu fühlen und zu wissen, dass man es selbst war. Als Mensch zu existieren, als Mann und sich dessen bewusst zu sein. So hatte er sich nie zuvor gefühlt. Es war aufregend. Es gab so viel von allem und es strömte aus allen Richtungen auf ihn ein. Der Winterschmied hatte noch nie zuvor gesehen, nie zuvor gefühlt, nie zuvor gehört. Sowas konnte man nur, wenn man einzeln war, in der Dunkelheit hinter den Augen. Vorher war er nicht einzeln gewesen, sondern ein Teil von etwas, Teil des ganzen Universums aus Ziehen, Druck, Geräuschen, Licht, Fließen und Tanzen. Die Dunkelheit hinter den Augen, was für eine kostbare Sache. Sie gab einem das Mann-Selbstsein. Die Hand mit den lächerlichen, wackeligen Dingen dran ließ einen Dinge berühren. Durch die Löcher an den beiden Seiten des Kopfes kamen Geräusche herein und durch die Löcher vorn gelangten Gerüche in den Kopf. Die Löcher schienen genau zu wissen, worauf es ankam. Wie schlau von ihnen. Erstaunlich. Wenn man eine elementare Kraft war, geschah alles zusammen. drinnen und draußen in einem großen Ding. Ding war ein nützliches Wort. Ding. Alles, was der Winterschmied nicht beschreiben konnte, war Ding. Alles waren Dinge. Und sie waren aufregend. Und es war so leicht. Es ging nur darum, Dinge zu organisieren. Er hatte Sinne, konnte sich unter den Menschen bewegen und suchen. So suchte man nach Menschen, indem man selbst zu einem wurde. Als elementare Kraft fiel eine solche Suche sehr schwer. Es war schwer, in der wogenden Dingheit der physischen Welt auch nur einen Menschen zu erkennen. Aber ein Mensch konnte zu anderen Menschen sprechen, mit dem Loch für Worte. Er konnte mit ihnen reden, und sie würden keinen Verdacht schöpfen. Und jetzt, da er Mensch war, gab es kein Zurück mehr. König Winter. Er brauchte nur eine Königin.